Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
Reflexe. Zurzeit läuft bei uns im Kino Andres Feils Spielfilm Wer, wenn nicht wir. Er bringt die Biografien von Bernhard Vesper und Gudrun Enslin und damit das Thema Rote Armee-Fraktion RAF wieder ins Kino. Über Jahrzehnte wurde der Blick auf dieses Kapitel deutscher Geschichte von den Massenmedien geprägt. Unabhängige Filmemacher und Filmemacherinnen haben der medialen Übermacht immer wieder eigene Bilder entgegengesetzt. Einer von ihnen war der Schweizer Markus Imhof, der schon 1986 Die Reise, Bernhard Vespers autobiografisches Romanfragment über die Generation der 68er, filmisch umgesetzt hat. Jetzt, 25 Jahre später, hat Rebecca Hillauer, Markus Imhof, Andres Feil und andere Filmemacher getroffen und sich mit ihnen über ihre Erfahrungen mit dem Thema RAF unterhalten.
Das war das erste Drehbuch, das ich gefunden habe, von der Reise. In meinen Unterlagen habe ich das gefunden.
Der Spielfilm Die Reise von Markus Imhof ist inzwischen 25 Jahre alt. Mit dem Kinostart von Andres Feils Wer, wenn nicht wir, hat er ganz neue Aktualität erhalten. Beide Filme basieren auf dem Roman Die Reise, der als Schlüsselroman der 68er gilt und haben dessen Autor Bernward Vesper zur Hauptfigur. Der Sohn des Nazidichters Will Vesper war Lebensgefährte von Gudrun Enslin und der Vater ihres Sohnes. Die Beziehung zerbrach, als Enslin sich Andreas Baader zuwandte und mit ihm in den Untergrund ging. Vesper selbst beging 1971 Selbstmord. Markus Imhof erzählt in seinem Film parallel die Geschichte der Hassliebe Vespers zu seinem Vater sowie der Beziehung Vespers zu seinem eigenen Sohn. Für Imhof, der wie Vesper Enslin Baader zur Generation der 68er gehört, die im Zweiten Weltkrieg Kinder waren, kristallisiert sich darin das Dilemma dieser Generation.
Die Kinder sind dann eben erwachsen geworden, aber als Kind haben sie ihre eigenen Eltern als Verlierer und als Verbrecher erlebt. Und das ist dramatisch, wenn ein Kind die eigenen Eltern und vor allem den eigenen Vater als Verbrecher erlebt, der von der Welt eigentlich geächtet ist. Aber man möchte eigentlich ja die eigenen Eltern lieben. Und wie geht man jetzt damit um?
Andres Feil, Jahrgang 1958, verfolgte in den 70er Jahren als Teenager in Stuttgart den Stammheimprozess. In seinem Spielfilmdebüt spürt der renommierte Dokumentarfilmer anhand der Dreiecksgeschichte Vesper Enslin Baader einer tiefergründigen Lesart der Roten Armee-Fraktion nach.
Deshalb auch, weil es bislang Filme nur gab, die am Phänomen entlang erzählt haben, das heißt einfach nur erzählt haben, was passiert ist, Filme wie Bader-Meinhof-Komplex beispielsweise, und nicht warum. Das ist durchaus legitim, dass man mal den Überblick bekommt, aber es hat einfach einen Film gebraucht, der in die Ursachen reinschaut, und deshalb habe ich Wer, wenn nicht wir gemacht.
Die ersten Filme, die sich an das Phänomen der RAF wagten und Gegenbilder zum Mainstream erschafften, sind inzwischen Klassiker des neuen deutschen Films. Volker Schlöndorffs Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Margarete von Trotters Die bleierne Zeit, Rainer Werner Fassbinders Die dritte Generation, wie auch das Gemeinschaftswerk Deutschland im Herbst. Viele andere, meist unabhängige Produktionen haben es bis heute weder auf dem Bildschirm noch auf die großen Leinwände geschafft. Das erste Filmporträt über Holger Mainz etwa. Renate Sami drehte es 1975, kurz nachdem der RAF-Mann während eines Hungerstreiks im Gefängnis gestorben war.
Ich kannte ihn gar nicht sehr gut, aber etwas hat mich wirklich an ihm berührt. In der Grunewaldstraße 88, das war so eine große Wohnung, wo ich mit anderen zusammen wohnte, da kam er manchmal und blieb dann so ein paar Tage. Zurückhaltung, Zartheit und Kraft, so diese Sachen in einer Person, also es hatte der.
Der Titel von Renate Samis Filmporträt »Es stirbt allerdings dann jeder« ist ein Zitat aus dem letzten Brief, den Holger Mainz im Gefängnis schrieb. Der Satz heißt vollständig »Es stirbt allerdings dann jeder«, Frage ist nur wie und wie du gelebt hast. Im Film erzählen ehemalige Kommilitonen und Kommilitoninnen, wie sie Holger Mainz während der gemeinsamen Studienzeit erlebt haben. Man erfährt viel über den Filmemacher Holger Mainz und das Selbstverständnis jener 68er-Generation. Kein Wort über die RAF. Trotzdem konnte Renate Sami den Film im Fernsehen nicht unterbringen.
Der Redakteur beim WDR hat gesagt, er findet es gut, aber er kann das nicht durchsetzen im Sender. Das war das Klima damals. Hausdurchsuchung, man wurde angehalten, dauernd Polizeisperren, war ziemlich bedrückend.
Der Schweizer Markus Imhof erlebte Ähnliches.
Ich konnte in der Zeit über keinen Zoll gehen, ohne dass ich rausgefischt wurde und man meinen Koffer durchsucht hatte, weil ich einen Bart hatte und Locken hatte, und das war schon verdächtig.
In den Filmen der 70er Jahre über die RAF standen die sogenannten oder vermeintlichen Sympathisanten im Mittelpunkt, zu denen ebenso Regisseure wie Publikum zählten. Entsprechend versuchten die Filme, die Emotionen und Ängste derjenigen auszuloten, die indirekt in die Ereignisse mit verwickelt waren. Als Renate Sami 1975 für ihren Film über Holger Mainz Zeitzeugen suchte, verweigerten ihr viele ein Interview.
Weil sie Angst hatten. Es lag nur an dieser Situation damals, die sehr bedrückend war und wo man dachte, wenn man nicht in dem Film auftrete und sage, ich kannte diesen Mann, dann kriege ich auch eine Hausdurchsuchung oder ich werde abgehört oder ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, Repressalien halt.
Nach einem Brandanschlag 1970 auf das Amerika-Haus in Berlin geriet Renate Sami selbst in eine Netzfahndung der Polizei und kam in Untersuchungshaft. Ein Jahr später wurde ihr der Prozess gemacht und sie wurde freigesprochen. Mit der Entschädigung, die sie für die Zeit in Haft erhielt, finanzierte sie ihren Film über Holger Mainz. Überall in Deutschland gründeten sich Videowerkstätten, die mit kleinem Geld Filme produzierten, die die politischen Beweggründe der RAF wie auch anderer Gruppen des bewaffneten Kampfes thematisierten. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender reagierten mit indirekter Zensur. Das ZDF lehnte Margarete von Trotters Skript für die Bleierne Zeit ab. Und der WDR entzog Rainer Werner Fassbinder plötzlich die finanzielle Unterstützung für die dritte Generation.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die ganzen Redaktoren in den Zeitungen, in den Fernsehanstalten und so weiter, das war die Leute, die an der Macht waren, waren diese 68er, die sich ihr eigenes Bild über ihre Zeit schon gemacht hatten. Und das sollte bitte nicht angetastet werden, und vor allem wollten sie nicht in Zusammenhang gebracht werden mit Nazivätern. Das Anti-Autoritäre sollte nichts mit der Autorität zu tun haben, die dazu geführt hat, dass man diese anti-autoritären Wünsche hatte, also jetzt überspitzt gesagt. Das kam erst später. Dieser Zusammenhang von 68 und ihrer Auseinandersetzung mit der Vätergeneration, das war damals nicht die Lesart, die gewünscht war.
Auch Markus Imhof kam mit seinem Film Die Reise bei den etablierten Medien in Deutschland nicht an. Dies erinnerte ihn nur allzu gut an seine Erfahrung einige Jahre zuvor in der Schweiz.
Ich hatte 81 den Film Das Boot ist voll gemacht, der die Geschichte von jüdischen Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen und dann ausgewiesen werden, beschreibt. Das hat große Kontroversen ausgelöst und die Reaktion auf den Film war recht vehement und wütend. Das heißt, diese Aufarbeitung der Mitschuld der Schweizer Väter an, wie sich nachträglich herausgestellt hat, 24.000 Toten, das hat mich natürlich schon beschäftigt. Warum, wenn ich das erzähle, werde ich angeprangert oder haut man auf mich drauf, statt dass man zuhört?
25 Jahre später fordert Andres Veil ebenfalls bei seinem Publikum Gehör ein. Wie in seinen Dokumentarfilmen will er auch in Wer, wenn nicht wir, Zitat, scheinbar bekannte Dinge komplett neu erzählen.
Eines dieser Klischees ist ja, dass die Wurzeln der RAF in der Generation der Nazi-Väter und Nazi-Eltern liegt, und bei Gudrun Enslin wird es ja ganz deutlich widerlegt. Und ich nenne das jetzt mal Delegation oder Verlagerung von Wünschen beim Vater. Er sagt ja im Film auch, und das ist ein Zitat, auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen bin: Gudrun, du kannst es besser machen. Das ist ja in dem Sinne ein Auftrag. Es ist ein Weiterleiten von etwas, was er selbst nicht geschafft hat, nämlich in einem entscheidenden Moment Nein zu sagen, mit aller Konsequenz sich einem System entgegenzustellen. Und da liegt für mich ganz viel Tragik drin, weil eben eine Gudrun Enslin, das sehr wörtlich genommen hat und in einer Zeit dann Widerstand geleistet hat, politischen Widerstand, in der es eben nicht in dem Sinne einen faschistischen Staat gegeben hat, wo es dann gerechtfertigt gewesen wäre, zu diesen Mitteln zu greifen.
Für seinen Film wählt Andres Veil als Hauptprotagonistin und Gegenpole das Paar Vesper-Enslin, statt wie in vielen anderen Filmen über die RAF die liebenden Enslin und Bader.
Die waren sich sicher viel ähnlicher, ja, eben mit beiden Vätern, die mit einem Schritt in den Widerstand gegangen sind und dann wieder ausgestiegen sind und sich opportunistisch, wenn man so will, dann für den bequemeren Weg in Anführungsstrichen entschieden haben, nämlich an die Front zu gehen. Mich hat es gerade interessiert, eben eine Hauptperson zu haben, die einen NS-Vater hat, die, was eben wenige getan haben, tatsächlich den Versuch gemacht hat, sich mit dem eigenen Vater auseinanderzusetzen, eben in diesem sehr radikalen, sehr persönlichen, wie ich finde, Meisterwerk von Bernward Vesper, Die Reise.
Markus Imhof teilt Andres Veils Einschätzung des Romans aufgrund seiner Recherchen zu seinem eigenen Film, aber nicht dessen Neuinterpretation der Wurzeln der RAF.
Im Zusammenhang der Recherchen war ich bei der Familie Enslin zu Hause und habe die Familie interviewt. Das heißt, ich wurde auch zum Essen eingeladen, habe da übernachtet sogar. Und was mir sehr klar und deutlich in Erinnerung ist, der Herr Pfarrer hat sich freiwillig zur Armee gemeldet. Und ich habe dann diese Frage gestellt, haben Sie denn auch geschossen? Was, wie war denn das im Krieg? Und dann hat die Mutter Enslin gesagt, ja siehst du, da sitzt jetzt der liebe Gott und fragt. Also von Widerstand gegen Hitler habe ich selber nichts gehört.
In einem wesentlichen Punkt sind die beiden Regisseure jedoch einig. Der Anti-Amerikanismus und die politische Rebellion der 68er waren ihrer Ansicht nach vor allem die Folge von verdrängten Konflikten mit der Elterngeneration.
Rainer Langhans, also Ex-Kommunarde, hat mal zu mir gesagt, er hat es nie geschafft, sich persönlich mit seinem Vater auseinanderzusetzen. Warum? Weil er sagt, dann hätte es bedeutet, mir selbst in den Kopf zu schießen. Das heißt, er hat ein bestimmtes Bild von seinem Vater gebraucht und er hatte Angst, dass dieses Bild beschädigt wird. Das heißt, auch da ist die Auseinandersetzung verlagert worden, dann mehr in die Institution, also nach draußen, was den Staat selbst anging, was die NATO anging, was die USA mit dem Vietnamkrieg anging. Also es wurde sozusagen die innerfamiliäre Ambivalenz dann verschoben, eben damit vermeidend die eigentliche Auseinandersetzung in der Kernfamilie.
Also gleichsam stellvertretend für das eine wird es dann den Vätern vorgeworfen, dass sie sich eigentlich mit ihren damaligen Feinden verbündet haben in Vietnam und den Krieg gut geheißen haben.
Und gerade da, wo man es erwarten könnte, eben bei Bernhard Vesper, weil er diesen Nazi-Vater gehabt hat, der wählt ja einen ganz anderen Weg. Der wählt ja eher die Revolution des eigenen Lebens, also bei sich selbst anzufangen, die Kunst als Ausdrucksmittel, sich von der Vergangenheit zu befreien. Das ist ja sein Weg.
Das hat dann zum Teil Leute erzürnt, weil es scheinbar verboten war, 68 mit einem persönlichen Blick zu beobachten. Und das war ja auch, was man Vesper selber vorgeworfen hat, dass er gesagt hat, ich gehe den einzig richtigen Weg, meinen eigenen. Das war natürlich ein Verrat an großen ideologischen Programmen.
Die Filmemacherin Renate Sami hatte in ihrem Porträt über den RAF-Mann Holger Mainz erst gar nicht versucht, dessen Beweggründe zu entschlüsseln.
Ich finde es ein bisschen vermessen, das machen zu wollen. Ich weiß die Beweggründe nicht, das weiß ja keiner. Kann man ja nur Mutmaßungen anstellen. Ich wollte ihn darstellen über seine Arbeit und wie er mit anderen zusammengearbeitet hat. Das fand ich wichtig.
Wichtig für eine breite Öffentlichkeit war, Mitte der 80er Jahre saßen alle wesentlichen Köpfe der RAF hinter Gittern. 1992 strahlte der Norddeutsche Rundfunk erstmals zwei Interviews mit RAF-Gefangenen aus. Anlässlich der 20. Wiederkehr des Deutschen Herbstes 1997 produzierte das Fernsehen dann mit großem Budget den Doku-Drama-Zweiteiler Todesspiel von Heinrich Brilleur. Anstelle der Sympathisanten stehen hier die Opfer der RAF im Mittelpunkt, die Geiseln in Mogadischu und vor allem der entführte und ermordete Hans-Martin Schleyer. Die eigentlichen Helden des Films sind jedoch Bundeskanzler Helmut Schmidt und die Männer seines Krisenstabs, die ebenso wie Schleyer alle noch am Krieg teilgenommen hatten.
Schleyer war ja ein Vertreter der Väter und auch der Nazi-Generation. Und wenn ich es jetzt sozusagen metaphorisch deute, ist er geopfert worden vom Krisenstab, wo dann auch Gudrun Enzin, Andreas Bader, Jan-Karl Raspe sich geopfert haben. Wo dann diejenigen, die zurückgeblieben sind, dann gesagt haben, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Die Taz wurde gegründet. Es gab dann mehr und mehr die Bürgerinitiativen, die dann sich etabliert haben. Und in dem Sinne war das sicher eine Art von Wasserscheide in der Historisierung der RAF.
4 Jahre später gelang Andres Feil mit Blackbox BRD selbst ein solcher Meilenstein. In dem Dokumentarfilm zeichnet er die Ermordung des Deutsche Bankchefs Alfred Herrhausen nach. Feil tut dies, indem er die Biografien von Opfer und Täter parallel erzählt, zum ersten Mal in der deutschen Filmgeschichte. Mit wachsendem zeitlichem Abstand werden mehr und mehr Blickwinkel möglich. 2007, im Jahr der 30. Wiederkehr des Deutschen Herbstes, porträtiert etwa der junge Drehbuchautor und Regisseur Jonas Grosch seinen Onkel Christoph Wackernagel, der in den 70er Jahren kurze Zeit Mitglied der RAF war. 10 Jahre lang saß er dafür im Gefängnis. Heute lebt Wackernagel, der Schauspieler und Autor ist, im afrikanischen Mali. In der Hauptstadt Bamako versucht er, eine Vollkornbäckerei auf die Beine zu stellen.
Sein Aktionismus, dass er einfach nicht über Sachen nur redet, sondern er macht sie. Das war das, was für mich der Aufhänger von Anfang an war. Und damals war das einer der entscheidenden Gründe, warum er auch zur RAF gegangen ist. Weil er jemand ist, der sagt, wir können nicht nur reden, sondern wir müssen auch was machen. Und das hat er bis heute behalten, natürlich auf andere Arten und Weisen. Und mit dem Wissen, dass es zum Beispiel nicht mit Gewalt geht, sondern dass man andere Mittel und Wege finden muss. Und das ist das, wonach ich gucken wollte. Wo liegen dann die Verbindungen zwischen dem politischen Christoph Wackernagel und dem ganz normalen Menschen, der einfach sein tägliches Leben bestreitet?
Das Porträt mit dem Titel »Der Weiße mit dem Schwarzbrot« war auf Festivals und im Kino zu sehen. Finanziert hatte Jonas Grosch den Film allerdings selbst. Denn bei Förderanstalten und Fernsehsendern hatte er nur Absagen geerntet.
Da war eben grundsätzlich die Haltung, dass gesagt wurde, das ist uns zu viel in einem Film. Also wir wollen dann einen Film über Christoph Wackernagel als ehemaliges RAF-Mitglied. Und da habe ich von Anfang an gesagt, das ist nicht mein Ziel. Ich will einen Film machen über den Charakter Christoph Wackernagel, wo das ein Teil davon ist, aber eben auch nur ein Teil.
Marcel Zwingli in Zürich hatte von Anfang an mehr Glück. Sein Porträt des ehemaligen Schweizer Anarchisten und, Zitat, Top-Terroristen Daniele von Arp wurde von der Schweizer Filmförderung unterstützt. Der Titel des Films »Do It« ist Programm. Daniele von Arps Gruppe hat in den 70er Jahren nicht nur die RAF in Deutschland, sondern auch die italienische Brigate Rosse und die Anarchisten in Spanien mit Waffen aus schweizerischen Militärbeständen beliefert. Marcel Zwinglis filmische Umsetzung der Geschichte überzeugt vor allem durch ihre lockere Machart, einen peppigen Soundtrack und eine lässige Sprache. Der Protagonist, mit dem der Regisseur in den 60er Jahren in den Kindergarten und später in die Schule ging, lacht mitunter sogar kräftig über sich selbst.
Diese lockere Art, die war ganz klar beabsichtigt. Die Idee war ja eine Annäherung auch an eine Person, die mir nahe stand. Die Thematik schwierig, natürlich. Der ganze Diskurs gefangen in entweder Heldengeschichten, oder diese Glorifizierungen einerseits und dann andererseits die Verteufelungen. Und wir fanden, also meine Mitautorin, Sabine Giesiger, wir waren der Meinung, wir müssen einen neuen Zugang finden zur Thematik. Also nicht bierernst, nicht tragisch. Und wir hatten natürlich insofern Glück, als es bei uns in der Schweiz keine Toten gab.
Jonas Grosch geht an das Thema RAF ebenso unverkrampft heran. In seinem Film kontrastiert er Szenen, wenn Christoph Wackernagel von seiner Verhaftung 1977 erzählt, mit aktuellen Aufnahmen, wie der ehemalige RAF-Mann in einem trockengelegten Schwimmbecken in Bamako Hühner fängt.
Das ist eben auch genau der Punkt, der mich interessiert hat, dass es eben nicht das Leben ist von Christoph, dieses RAF-Ding. Das ist ein Teil von ihm und deswegen kann er heute auch einfach mit einer Distanz darüber reden und er kann darüber lachen, weil er schon viel weiter ist jetzt und bei ganz anderen Sachen angekommen ist.
Wie der ehemalige Revolutionär Daniele von Arp in der Schweiz, der inzwischen Wahrsager und Körpertherapeut geworden ist. Schon als militanter Aktivist waren ihm Zweifel am Konzept des bewaffneten Kampfes gekommen, vor allem in Bezug auf die RAF.
Daniele hatte seine liebe Mühe mit den Deutschen, weil aus seiner Sicht, wo ist denn in Deutschland der Feind? In Spanien war das klar, da war es Franco und seine Diktatur. Aber in Deutschland, da war ja die SPD an der Macht. Also wo ist hier der Feind? Und er war eigentlich immer dagegen, dass man den Deutschen Waffen liefert. Aber da war er alleine in seiner Gruppe und das war dann auch der Beginn einer inneren Spaltung, weil die anderen in der Gruppe, die waren fasziniert von den Deutschen. Nein, die waren hart, die waren knallhart und das bewunderten die.
So hart wie die deutschen Genossen und Genossinnen waren die Schweizer nicht. Im Knast plauderten sie, auch Daniele von Arp. Vielen gilt er seither als Verräter. Keines der ehemaligen RAF-Mitglieder war bereit, Zwingli für den Film ein Interview zu geben.
Ein wichtiges Moment war, die Feindbilder zu dekonstruieren, weil hinter dem Feindbild verschwindet der Mensch. Und das ist eine Erfahrung, die Daniele dann machen musste. Er hat ja nicht geschossen, aber er war nahe dran, jemanden zu erschießen und hat dann realisiert, ich schieße nicht einfach nur auf ein Feindbild, sondern ich treffe auch den Menschen. Und das ist der Prüfstein dann auch, wie weit gehe ich, bin ich ein echter Terrorist? Und er hat dann das mit Nein beantwortet, weil er wäre nicht in der Lage gewesen zu schießen. Und der Film Do It ist auch eine Abrechnung mit Feind und mit Heldenbildern.
Andres Feil verfolgt in Wer, wenn nicht wir, das gleiche Anliegen. Er zeigt Gudrun Ensli nicht nur, wie sie als brillante Intellektuelle das Programm der RAF formuliert, sondern auch, wie sie zunächst Bernward Vespers Wunsch nachkommt, die Nazi-Literatur seines Vaters zu verlegen. Vor dem Hintergrund der sexuellen Revolution der 68er unterwirft sie sich dann in einer quasi sadomasochistischen Beziehung Andreas Bader. Für ihn und die gemeinsamen politischen Ziele lässt Gudrun Enslin schließlich sogar ihren kleinen Sohn zurück.
Das bedeutet ja nicht, Gudrun Enslin zu psychopathologisieren, zu sagen, es ist eine kranke Frau, sondern sie nur und ausschließlich in ihrer Gesamtheit der Persönlichkeit versuchen zu erfassen, zu erfahren und eben nicht Tabus aufzubauen, zu sagen, ja, das schmälert jetzt die politische Dimension einer Figur von Gudrun Enslin. Im Gegenteil, ich glaube, man kann das nur zusammendenken. Und zeigt einfach dieses Wechselverhältnis von individueller Lebensführung und politischen Zusammenhängen.
In Markus Imhofs Die Reise ist die Beziehung Gudrun Enslins zu Andreas Bader nur ein Nebenschauplatz, allerdings ein sehr aufschlussreicher.
In meinem Film ist sie einfach höher, aber einfach weil er so ein Tier von einem Mann ist und sagt zum Beispiel, hör auf, mit Argumenten rumzuquatschen, das führt zu nichts. Und dass man Lösungen finden kann, die nicht durch den Kopf gegangen sind, sondern aus der Emotion heraus, was natürlich absolut verboten gewesen wäre in dieser Zeit, dass man aus der Emotion heraus und nicht mit Argumenten eine Tat begründet. Das gab ja für alles eine Theorie und die eigenen Gefühle und Emotionen, das war verpönt.
Dass ausgerechnet Andreas Bader dieses Moment der Gefühlsebene in die Geschichte der RAF hineingetragen haben soll, überrascht zunächst. Doch auch bei Andres Feil erscheint der vielbeschworene Dandy der Revolution in ganz neuem Licht, mit kajal umrandeten Augen und latent bisexuell. Sein Onkel, ein Balletttänzer, hatte den jungen Andreas Bader häufig mit in schwulen Bars genommen.
Bader war nicht jemand, der jetzt dieses Macho-Klischee, so ist er oft dargestellt worden, durchgängig erfüllt, sondern er war eigentlich im Kern ein ganz ängstlicher Mensch, also der vor allem bestimmt war, von der Angst verlassen zu werden. Das hatte er sehr massiv erlebt. Sein Vater war im Krieg gestorben, den hat er praktisch nicht kennengelernt. Und seine Mutter nach dem Krieg hat ihn erstmal weggegeben zu einer Großmutter in Thüringen. Und ich glaube, mit deshalb hat er, was der Film ja auch erzählt, so massiv Gudrun auch bedroht und auch geschlagen, immer wenn es nur Anzeichen gab, dass sie wegen dem Kind zu Bernward vielleicht zurückkehren könnte.
Weiter verfolgt Andres Feil in seinem Film die Geschichte des Kindes nicht. Bei Markus Imhof steht dieses Motiv hingegen im Fokus und mit ihm die Frage, inwieweit sich die Spirale der Gewalt von Generation zu Generation vererbt.
Also mich interessiert ja eben das letzte Bild in meinem Film, wo der Vater mit dem Kind, dass er da verhaftet wird, und das Kind wird aus dem Haus getragen von einem Polizisten mit Gesichtsmaske und das Kind beißt den Polizisten in die Hand. Und diese Frage, also was für eine Kettenreaktion ist damit ausgelöst worden oder kann man da aussteigen oder... Was mich dann eben auch interessiert hat, wie geht das weiter mit den eigenen Kindern? Also wie reagieren die Kinder dieser Kinder? Das würde, wenn man das gut durchschaut, könnte man ja vielleicht ein bisschen sogar auch in die Zukunft ahnen, wie sich's entwickelt würde.
Auf Marcel Zwinglis unkonventionelles Terroristenporträt von Daniele von Arp reagierte das Schweizer Publikum im Jahr 2000 jedenfalls gespalten.
Viele, die sich dann outeten, ich auch, ich habe auch mal, und ich habe mich aber auch nicht getraut. Leute, die den Film wirklich begrüßten und als Befreiung erlebten, auch eben, weil man auch lachen kann. Und dann gibt's natürlich immer noch die militante Linke, die fanden das gar nicht toll, diesen Film. Und als dann das im Kino lief, der Film, standen sie vor dem Eingang, verteilten Flugblätter, und da standen drauf, do it, don't watch it. Do it ist der Titel des Films, also tu es, don't watch it, schau es dir nicht an. Es ist doppeldeutig, also erste Botschaft, schau den Film nicht an. Das ist konterrevolutionäre Scheiße. Und die andere Seite, mach's, statt einfach nur zu schauen.
Ganz anders die Erfahrungen von Jonas Grosch. Der Regisseur, Jahrgang 1981, hat auf sein Filmporträt seines Onkels überwiegend positive Reaktionen erhalten, insbesondere von jungen Leuten. Jonas Grosch führt dies vor allem auf den Charakter seines Protagonisten Christoph Wackernagel zurück.
Dass das für junge Zuschauer spannend ist, sich das anzugucken und es eben nicht jetzt einer ist, der einem irgendwie was von dieser Zeit erzählen will und mit einer Ernsthaftigkeit und damals war das noch gut und jetzt sind wir alle irgendwie langweilig oder so, das ist es nicht. Er versteht das schon, warum es nicht mehr, sagen wir mal, so einfach ist, zu rebellieren.
Andres Feil ist überzeugt, vor dem Hintergrund des 11. September 2001 und der weltweiten Attentate islamistischer Terroristen ist die RAF inzwischen als Feindbild geschrumpft. Die Auseinandersetzung mit ihren Ursachen hält er jedoch weiter für hochbrisant. Nicht zuletzt wegen der jüngsten politischen Umwälzungen in der arabischen Welt, aber auch angesichts der radikalen ökonomischen Veränderungen, die wir zurzeit selbst erleben.
Wenn man das als ein Grundgesetz der Geschichte nimmt, dass sie nicht nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, sondern sehr oft zeitverzögert, dann bestimmte Umsturzmomente entstehen. Und insofern stellen sich zumindest hier in Mitteleuropa und in Amerika die Frage des Aufbegehrens auf eine ganz andere Weise. Aber sie bleibt als Frage an sich natürlich aktuell.
Die RAF, die Rote Armee-Fraktion im Spiegel des Kinos. Zum Kinostart von Andres Feils Spielfilm »Wer, wenn nicht wir« hat Rebecca Hillauer mit Andreas Feil, Markus Imhof, Marcel Zwingli und anderen Filmemacherinnen und Filmemachern über ihre Erfahrungen mit dem Thema RAF gesprochen. Reflexe finden Sie auch zum Nachhören im Internet und Sie können die Sendung als Podcast herunterladen, Informationen dazu unter drs2.ch. In Reflexe morgen am Mittwoch, das Hochhaus ist Urbanität pur. Dazu gibt's morgen ein Reflexe über die ungebrochene Anziehungskraft der hohen und ganz hohen Häuser. Reflexe morgen um 10.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.